Manche von euch bekommen jetzt schon Angst, wenn sie mich ja mit dem Notenpult sehen und denken, ich werde jetzt anfangen zu singen. Aber ich gebe Entwarnung, ich möchte nicht singen, sondern nur sprechen. Hallo, schön bei euch hier zu sein in Barntrup. Ich freue mich, dass ich die Zeit mit euch habe und möchte, wie schon angekündigt, über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Ein Journalist, der an einer Reportage über die Südfrüchteindustrie in Florida arbeitete, betrat eine Halle, in der ein Arbeiter damit beschäftigt war, Apfelsinen auszusortieren. Diese Orangen, die kullerten auf einem Fließband entlang, und dieser Arbeiter war also damit beschäftigt, die großen in große Löcher reinzustecken, die mittleren in mittlere Löcher und die ganz kleinen und beschädigten in kleine Löcher. Und dieser Reporter schaute sich diese Arbeit eine ganze Weile an. Und dann stellte der dem eine Frage und sagte: Mann, wie halten Sie das nur aus, den ganzen Tag über so eine monotone Arbeit? Und dieser Arbeiter meinte: Also, Sie sehen das völlig falsch. Stellen Sie sich doch mal vor, vom Beginn meiner Arbeitszeit am Morgen bis zum Feierabend muss ich Entscheidungen treffen, den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Ich habe eine große Verantwortung. Ich finde, dieser Mann hat wirklich eine tolle Arbeitsmoral. Darüber kann man nur staunen. Aber eigentlich hat er recht. Das Leben besteht wirklich aus Entscheidungen. Das beginnt schon, wenn früh am Morgen dein Wecker oder vielleicht dein Handy klingelt. Dann musst du dich entscheiden. Bleibst du jetzt noch 10 Minuten liegen oder stehst du vielleicht doch schon auf? Natürlich, viele Entscheidungen, die wir treffen, die sind nicht besonders schwerwiegend, aber es gibt Entscheidungen, die bestimmen den gesamten Kurs unseres Lebens. Und wenn ihr so ein bisschen über euer Leben nachdenkt, dann fallen euch vielleicht Entscheidungen ein, wo ihr denkt, das war wirklich ein Volltreffer, da habe ich voll ins Schwarze getroffen mit dieser Entscheidung. Und vielleicht gibt es andere Entscheidungen, an die ihr euch gar nicht so gerne erinnert, wo ihr denkt, da habe ich wirklich daneben gegriffen. Da habe ich einen großen Fehler gemacht. Mir ist das natürlich klar. Manche Auswirkungen von falschen Entscheidungen sind nicht besonders schlimm. Also wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe im Supermarkt und ich stelle mich an die Kasse an, wo es besonders langsam vorangeht, also so eine falsche Entscheidung, die kann ich noch verkraften. Aber es gibt andere Entscheidungen. Wenn ich da falsch liege, dann muss ich mit den Konsequenzen rechnen. Dann muss ich mich damit abfinden, dass das manchmal schmerzhafte Auswirkungen für mich hat. Und genau davon berichtet auch die Bibel. Im Neuen Testament finden wir ein spannendes Reisetagebuch. Und das scheint wie so eine Szene aus einem Abenteuerfilm zu sein. Diese Szene beschreibt ein Segelschiff, das auf dem Mittelmeer unterwegs ist, entlang der griechischen Küste, bei der Insel Kreta vorbei. Die Besatzung ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen, Offiziere, Soldaten in voller Bewaffnung, dann ist noch ein Kapitän, ist ja immer gut, wenn auch ein Kapitän mit dabei ist. Und außerdem wird uns berichtet, eine Gruppe Gefangener. Und zu diesen Gefangenen gehört auch Paulus. Die eiserne Disziplin auf dem Schiff, klare Kommandos halten das Schiff auf Kurs und halten die Lage auch unter Kontrolle. Aber dann, so berichtet dieses Reisetagebuch in der Bibel, schlägt das Wetter um. Stürme ziehen auf, die See wird rau und die gesamte Besatzung muss sich wirklich ins Zeug legen, muss mit allen Kräften kämpfen, um das Schiff auf Kurs zu halten, um den Kurs nicht zu verlieren. Die Zeit sitzt diesen Leuten im Genick, aber der Weg bis zum Heimathafen in Rom ist noch weit. Und so versucht man also alles Mögliche, um gut voranzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit dem Segelschiff unterwegs wart, ich noch nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen. Das war wirklich eine schwierige, wirklich eine gefährliche Situation. Und die Frage tauchte auf, was tun wir? Paulus, der spricht hier ganz klare Worte, er spricht Klartext. Wir wissen, dass er sehr viel unterwegs war, wahrscheinlich auch mit Schiffen, und er hatte wirklich eine immense Erfahrung. Und Paulus sagt, Leute, ich denke, in dieser Situation müssten wir Folgendes machen. Lasst uns den nächsten Hafen anlaufen, lasst uns das Schiff winterfest machen und auf den Frühling warten. Natürlich, wir verlieren viel Zeit, aber wir stehen damit auf der sicheren Seite. Wir bringen unser Leben nicht in Gefahr und das Schiff wird auch gesichert, bis wir dann später weiterfahren können. Was denkt ihr? Hat man auf Paulus gehört? Leider nicht. Man steht dem Vorschlag von Paulus sehr skeptisch gegenüber. Niemand will Zeit verlieren. Die Leute sagen, monatelang hier untätig warten, in dieser dreckigen Hafenstadt herumlungern, das wollen wir nicht. Lass uns weiterfahren, zu Hause warten Frau und Kinder. Lass es uns einfach versuchen, es wird schon gut gehen. Der Kapitän muss die letzte Entscheidung treffen. Und er berät sich mit seinen Offizieren und dann entscheidet er sich, wir fahren einfach weiter. Wir ziehen das durch mit unserer Erfahrung, mit unserer Manneskraft. Wir schaffen das, es wird schon gut gehen. Ging es wirklich gut? Ich möchte euch einen Text aus dem Neuen Testament vorlesen. Ihr habt natürlich schon gemerkt, dass diese Reisereportage in der Bibel zu finden ist. Und ich lese einen Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 27, ab Vers 13. Ja, könnt ihr gerne mitlesen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder eure Handys. Apostelgeschichte 27, ab Vers 13. Als ein leichter Südwind einsetzte, ich lese hier nach einer modernen Übersetzung, als ein leichter Südwind einsetzte, nahm man es für ein günstiges Zeichen. Die Anker wurden gelichtet und das Schiff segelte so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Aber bald brach aus der Richtung der Insel ein Sturm los, der gefürchtete Nordost, und riss das Schiff mit. Da es unmöglich war, Kurs gegen den Wind zu halten, ließen wir uns einfach treiben. Im Schutz der kleinen Insel Kauda war der Sturm weniger heftig und wir konnten mit einiger Mühe das Beiboot einholen. Danach legte man zur Sicherung ein paar Taue fest um das Schiff. Um nicht in die große Syrte verschlagen zu werden, holten die Seeleute das Hauptsegel ein und ließen das Schiff dahin treiben. Der Sturm setzte dem Schiff stark zu, deshalb warf man am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Am Tag darauf warfen die Seeleute eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Tagelang zeigten sich weder Sonne noch Sterne am Himmel. Der Sturm ließ nicht nach und so verloren wir am Ende jede Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr etwas essen. Da erhob sich Paulus und sagte, ihr hättet auf meine Warnung hören und im Hafen bleiben sollen. Dann wäre uns das alles erspart geblieben. Vielleicht hast du das auch schon mal gesagt oder gedacht, wenn du an eine Entscheidung denkst, die nicht so klug und nicht so gut war. Hätte ich das doch nicht gemacht, dann wäre mir das alles erspart geblieben. Also wie ihr gehört habt, diese Schiffsreise, die spitzte sich wirklich zu einem nervenaufreibenden Abenteuer zu und endete in einer Katastrophe. Dieser Segelschoner erlitt Schiffbruch, ging verloren. Und man könnte jetzt fragen, wie war es denn überhaupt so weit gekommen? Und die Antwort heißt, weil hier Leute oder eine Person eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und es ist ganz klar, diese Entscheidung weiterzufahren, anstatt zu warten, war falsch gewesen und hat wirklich zu einer richtigen Katastrophe geführt. Ich fand das so interessant zu lesen, wie das alles so eins zum anderen gekommen ist. Und ich habe entdeckt, dieser Captain, wir kennen seinen Namen nicht, aber ist auch egal, dieser Captain, der hat mindestens 4 Fehler gemacht. Er hat 4 Fehler gemacht, die ihn zu dieser verhängnisvollen Entscheidung geführt haben. Der erste Fehler war, er wollte nicht warten. Er dachte, ich habe keine Zeit, ich muss weiter. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Das Zweite war, dieser Mann hat sich von der Meinung der anderen unter Druck setzen lassen. Wenn man, ich wollte nicht das ganze Kapitel vorlesen, das ist ziemlich lang, aber da kann man lesen, dass dieser Captain eigentlich Zweifel hatte. Und er war sich nicht sicher, ob es wirklich gut ist, weiterzufahren. Aber die anderen, sein Team, seine Schiffsoffiziere, setzten ihn unter Druck. Und er dachte, okay, dann beuge ich mich einfach dieser Meinung und mache das. Also er ließ sich unter Druck setzen. Drittens, dieser Mann, der ließ sich auch von finanziellen Interessen leiden. Also das Schiff hat einen Eigentümer, einen Reeder. Und dem lag viel dran, das Schiff in Bewegung zu halten. Wenn das Schiff im Hafen liegt, können wir kein Geld damit verdienen. Also, lasst uns weiterfahren. Und den vierten Fehler, den ich hier entdeckt habe, dieser Captain erkannte nicht, dass die Warnung von Paulus eigentlich ein Hinweis Gottes war, eine Warnung Gottes. Eine Warnung Gottes, um das Leben der Leute zu erhalten und um das Schiff nicht in Gefahr zu bringen. Und anstatt auf diese Warnung Gottes zu hören, hörte dieser Mann oder richtete sich dieser Mann viel lieber nach seiner eigenen Meinung und natürlich nach der Meinung seiner Kollegen. Okay, das hast du vielleicht bisher mehr oder weniger gehört und hast mir jetzt zugehört und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, interessante Geschichte von dem Segelschiff, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Wie bringe ich das in Beziehung zu meinem Leben? Mein Leben sieht ganz anders aus. Ich möchte über diese Geschichte sprechen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass diese Schiffsreportage ein Beispiel dafür ist, dass wichtige Entscheidungen in unserem Leben ein ganz heiß umkämpftes Feld sind. Sei dir dessen bewusst. Wichtige Entscheidungen in deinem Leben sind ein sehr heiß umkämpftes Feld. Und wenn wir nicht hellwach sind und wenn wir nicht aufmerksam sind und wenn wir nicht alles dafür tun, um gute Entscheidungen zu treffen, dann kann es ganz schnell gehen, dass wir in die Falle tappen, dass wir Fehler begehen und später dafür die Konsequenzen tragen. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Reportage eigentlich ein Geschenk Gottes für uns ist. Weshalb? Ich bin fest davon überzeugt, dieser Bericht will uns und will dir ganz praktische Orientierungshilfen an die Hand geben. Für was? Damit du gute Entscheidungen treffen kannst. Damit du später nicht sagen musst, wie bescheuert war ich denn, dass ich das nicht gesehen habe, dass ich nicht besser nachgedacht habe. Also, dieser Reisebericht gibt uns ganz praktische Orientierungshilfen, damit wir gute Entscheidungen treffen, damit wir den richtigen Kurs behalten und gut ans Ziel kommen. Ich spreche von den wichtigen Entscheidungen unseres Lebens, zum Beispiel, vielleicht fragst du dich, welchen Beruf soll ich ergreifen, welche Studienrichtung passt zu mir, vielleicht hast du diese Entscheidungen ja schon getroffen, vielleicht fragst du dich, wie finde ich den Partner, den Traumpartner meines Lebens, mit dem ich wirklich glücklich werde, oder du fragst dich, wie entdecke ich Gottes Berufung für mich, wie kriege ich das mit, was Gott wirklich von mir will. Also es geht um diese wichtigen Entscheidungen, die man nicht gerade jeden Tag treffen muss, sondern wo man nur ein paar davon im Leben trifft. Aber das sind Entscheidungen, die man mit Weichenstellungen vergleichen kann, die bestimmen den Kurs unseres Lebens. Aber es geht nicht nur um diese wichtigen Dinge, sondern es geht auch darum, im Alltag das zu tun, was Jesus von mir möchte. Und weißt du was? Wir müssen uns ständig entscheiden, das ist uns nur nicht bewusst. Wir treffen ständig Entscheidungen, nur wir denken nicht drüber nach. Manche von euch wissen, dass ich eine Zeit lang auf einem Schiff unterwegs war und auf einem Schiff gelebt habe. Also auf dem Mittelmeer bin ich noch nicht gewesen mit dem Segelschiff, aber dafür auf dem Rio Paraguay in Südamerika. Dort bin ich ein Jahr lang auf einem Missionsschiff unterwegs gewesen, war eine sehr spannende Zeit. Hätte ich gewusst, was mich erwartet, hätte ich es gar nicht gemacht. Aber als ich einmal auf dem Schiff war, konnte ich nicht wieder weg. Ich bin zwar eigentlich auch Rettungsschwimmer von meiner Ausbildung her, aber da ich wusste, dass es in diesem Fluss ziemlich viele Piranhas gibt Und Krokodile, dachte ich, ist doch sicherer, wenn man nicht unbedingt ins Wasser springt. Ja, also unglaublich aber war, selbst auf einem Fluss gibt es so richtige Gefahren. Manche denken ja, na, so ein Fluss, der fließt da immer so gerade hin in eine Richtung, kann nicht viel passieren. Aber das ist ein Trugschluss. Zum Beispiel auf dem Rio Paraguay, der teilweise mehr als ein Kilometer, also breiter als ein Kilometer ist, gibt es viele Gefahren. Es gibt gefährliche Strömungen, es gibt Strudel, es gibt Untiefen und Sandbänke, es gibt alte versunkene Schiffe und es gibt auch Felsen, die bis knapp unter die Wasseroberfläche reichen. Und mitunter verzweigt sich der Flusslauf in so viele kleine Nebenarme, dass man wirklich die Orientierung verlieren kann. Unglaublich, aber es ist wirklich wahr. Und deshalb hat man also am Ufer dieses Flusses Hinweistafeln angebracht. Gibt es Hinweistafeln in zwei verschiedenen Farben? Gibt es grüne Tafeln, die kann man schon von weitem sehen. Und wenn der Kapitän so eine Tafel sieht am Ufer, dann weiß der, aha, hier muss ich mich relativ nah am Ufer halten, hier ist die Fahrrinne. Und dann gibt es aber auch rote Tafeln, das sind Warntafeln. Und wenn man die sieht, dann muss man Abstand halten vom Ufer, weil dort irgendeine Gefahr ist für das Schiff. Irgendwas. Also diese Tafeln signalisieren wichtige Dinge. Im zweiten Teil meiner Predigt möchte ich deshalb vier Signaltafeln heute Abend aufstellen für euch. Signaltafeln, die euch helfen können, den richtigen Kurs zu halten, die euch helfen können, gefährliche Strömungen zu vermeiden und die euch helfen können, ans Ziel zu kommen. Und die erste Signaltafel, über die ich sprechen möchte, höre auf Gottes leise Stimme. Also es geht immer um dieses Thema, wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Und das Erste, was ich dir weitergeben möchte, höre auf Gottes leise Stimme. Manche denken, dass Gott nur spricht in ganz außergewöhnlichen Situationen, in Sternstunden unseres Lebens. Aber Gott spricht sehr oft zu uns. Und wenn du jetzt fragst, ja, und wie kann ich Gott hören? Ganz einfach, indem du dein Herz auf Empfang stellst. Und das kann man trainieren. Das kann man trainieren, oder das kannst du trainieren, indem du dir täglich eine Auszeit nimmst, einen Abschnitt aus der Bibel liest, darüber nachdenkst, was hat das mit meinem Leben zu tun, und indem du betest. So kann man trainieren und üben, Gottes Stimme zu hören. Vielleicht denkst du jetzt, boah, Bibel lesen und beten, das soll alles sein, das habe ich vorher auch schon gewusst. Es ist schön, wenn du es gewusst hast. Die Frage ist, ob du es gemacht hast. Und manche sagen, Bibel lesen und beten, das ist für meine komplizierten Probleme viel zu einfach. Ich sage dir, freue dich, dass es so einfach ist. Es ist wirklich einfach. Gott spricht zu uns. Leise, aber doch deutlich und klar. Ich stell euch mal eine Frage. Habt ihr jemals die Skyline einer Großstadt betrachtet, die Wolkenkratzer, die steil nach oben ragen? Ich hatte vor einigen Jahren mal Gelegenheit, eine Zeit, oder waren eigentlich nur ein paar Stunden in New York zuzubringen, in Manhattan, und habe dann einfach so gestaunt über diese Riesengebäude, Mauern, Wände von verspiegeltem Glas, die scheinbar unendlich weit nach oben ragen. Formen, Kombination aus Farbe und Form, ausbalanciert mit dem Himmel. Beeindruckend. Selten denkt man darüber nach, dass diese Wolkenkratzer ein Skelett aus Stahl und Beton brauchen, um aufrecht stehen zu können. Das ist natürlich unserem Auge verborgen, das sieht man nicht, aber es ist trotzdem da. Und ohne dieses tragende Stahl- und Betonskelett wären diese Wolkenkratzer nur ein riesengroßer Haufen voll zerbrochener Fensterscheiben und Schutt. Am 11. September 2001, da konnte man das auf drastische Weise sehen, was passiert, wenn so ein Wolkenkratzer diese tragende Struktur verliert oder wenn die nicht mehr da ist. Dann fällt nämlich alles in sich zusammen. Und ich habe dieses Beispiel gebraucht, weil ich denke, das Gleiche gilt für unser Leben. Die wichtigen Entscheidungen, die wir treffen, also ich denke, die wichtigen Entscheidungen unseres Lebens sind zum Beispiel, welchen Beruf ergreife ich, in welche Richtung orientiere ich mich beruflich. Eine ganz wichtige Entscheidung ist, mit wem teile ich mein Leben, welchen Partner suche ich mir. Wichtige Entscheidungen, es gibt natürlich noch mehr. Und diese Entscheidungen, die kann man vergleichen, die sind wie so eine glitzernde Fassade eines Wolkenkratzers. Das heißt, das sind Entscheidungen, die sind beeindruckend, die können andere sehen, die sind imposant, die sind mächtig, auffallend. Aber damit du diese Entscheidungen treffen kannst, damit du diese Entscheidungen richtig treffen kannst, braucht dein Leben wie so ein Wolkenkratzer eine tragende Struktur, eine gute Statik. Nur wenn in deinem Leben diese tragende Struktur da ist, hast du gute Voraussetzungen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Und weißt du was, diese Statik, diese tragende Struktur ist deine Beziehung zu Jesus Christus. Nicht nur in Extremsituationen, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, sondern diese persönliche Freundschaft mit Jesus, die man pflegt, die wächst, die sich entwickelt. Nicht nur, wenn irgendwas Tolles passiert, sondern täglich, wenn ich mit diesem Herrn Jesus Christus im Gespräch bin. Deshalb möchte ich dir das einfach empfehlen, lies deine Bibel regelmäßig, bete auch dann, wenn du gar nichts von Gottes Macht spürst und wenn du den Eindruck hast, Gott hat sich aus meinem Leben verabschiedet. Und wenn Gott wirklich da wäre, dann würde in meinem Leben vieles ganz anders laufen oder zu Hause in meiner Familie. Ich mache dir Mut, mach einfach weiter. Lies deine Bibel. Setze die Impulse, die Gott dir ins Herz gibt, wirklich um. Versuche das zu leben. Und du wirst immer wieder erleben, wie Gott zu dir spricht und wie er dir hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Also das war das Erste, auf Gottes leise Stimme hören. Die zweite Signaltafel, bitte um übernatürliche Orientierung. In Jakobus 1, Vers 5 gibt es einen ganz tollen Vers, das kann man nachlesen. Werden wir aufgefordert, wenn jemand von euch Weisheit braucht, dann soll er Gott bitten und Gott wird ihm diese Weisheit geben. Also ist ein Versprechen, was wir für uns annehmen können und was wir umsetzen können. Also mit anderen Worten, wenn du keine Ahnung hast, was du machen sollst, und wenn du sagst, ich habe so drei Möglichkeiten, aber ich weiß nicht richtig, soll ich mich für diese Richtung entscheiden oder dorthin gehen oder die ganz andere Richtung. Gott macht dir ein Angebot und sagt, bitte mich doch, dass ich dir helfe und ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen, dass du eine gute Entscheidung triffst. Also Gott möchte uns das schenken, was uns fehlt. Und manchmal fehlt uns vielleicht nicht der Mut für Entscheidungen, aber manchmal fehlt uns so ein bisschen nüchterner Sachverstand. Manchmal fehlt uns der Weitblick, der Durchblick. Und das will Gott uns schenken. Vielleicht denkst du jetzt, naja, wenn ich so zurückdenke, kann mich an eine Situation erinnern, da stand ich in so einer Entscheidungssituation. Aber Gott hat mir nicht geholfen. Ich wollte wissen, was ist das Richtige, aber ich hatte wirklich keinen Durchblick. Ich möchte dir es nochmal sagen, diese Aussage ist eine Zusage. Und Gott hält sein Wort. Und genau deshalb brauchst du dich nicht auf irgendwelche Empfindungen oder auf Gefühle verlassen, sondern auf das, was Gott dir versprochen hat. Ich habe das schon manchmal Leuten gesagt, manchmal kommen junge Leute und sagen, du, das und das steht bei mir an und ich weiß nicht richtig, was wäre richtig. Ich habe keine Klarheit, ich habe keinen Plan, möchte das, aber das wäre vielleicht auch gut. Und ich habe das schon oft Menschen gesagt, habe sie auf dieses Versprechen erinnert, habe gesagt, sag's doch Gott und bitte ihm, dass er dir hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Bitte Gott um Weisheit. Und es funktioniert wirklich. Nimm Gott beim Wort, bitte Gott um Weisheit und dann, das sage ich jetzt auch euch, und dann tue einfach das, was du für das Richtige hältst. Und Gott wird dich führen und Gott wird dir helfen, dass du eine gute Entscheidung triffst. Die dritte Signaltafel, auf die ich euch hinweisen möchte, wie treffen wir gute Entscheidungen? Drittens, suche den Rat erfahrener Menschen. Ich glaube, dazu sind wir nie zu jung, aber auch nie zu alt, dass wir Menschen fragen, die vielleicht mehr Erfahrung haben als ich, die einen anderen Durchblick haben als ich und uns von diesen Menschen Rat und Hilfe holen. Es gibt so, meistens sind es ältere Leute, die sind ein bisschen stolz und sagen, naja, also ich habe eigentlich so viel Lebenserfahrung. Ich brauche das nicht. Ich kann das schon für mich so entscheiden, was für mich gut und was für mich richtig ist. Ich nehme an, ihr habt von König Salomo gehört. Steht in der Bibel, das war der klügste Mann, der jemals gelebt hat. Also wenn es jemanden gab, der wirklich den Durchblick hatte, dann war das Salomo. Aber habt ihr gewusst, dass selbst König Salomo einen Ratgeber hatte? An einer Stelle in der Bibel ist zu lesen, als seinen Ratgeber setzte er den Priester Sabud, den Sohn Nathans, ein. Also das heißt, wenn du dich für klüger als Salomo hältst, dann brauchst du keinen Ratgeber. Also dann kannst du alles selber entscheiden und du wirst richtig liegen. Aber wenn nicht, dann wäre es wirklich gut und dann wäre es sehr clever, wenn du dir ab und zu ein Herz fasst und mit jemandem sprichst, der sich vielleicht besser auskennt als du. Jemand, der vielleicht einen anderen Draht zu Gott hat als du. Und ihm sagst, so und so sieht es in meinem Leben aus. Was denkst du, was wäre dran für mich? Oder was wäre die richtige Entscheidung? Es gibt manche Leute, vielleicht auch viele Leute, die sagen dann, naja, weißt du was? Wenn ich so nachdenke, eigentlich habe ich keine Person oder kenne ich keine Person, zu der ich so viel Vertrauen hätte, um mit ihr über meine persönlichen Probleme zu sprechen. Oder ich kenne niemanden, dem ich das zutrauen würde, dass er mir wirklich helfen kann. Das denken wir. Und manchmal sind wir einfach zu schüchtern und uns fehlt der Mut, jemanden anzusprechen. Ich habe selber in meinem Leben die Erfahrung gemacht, da wo ich Hilfe brauche, wo ich vielleicht jemanden brauche, der mir einen guten Ratschlag geben kann, dann schickt mir Gott irgendjemanden über den Weg. Und wenn du niemanden hast, dann bitte Gott doch darum, dass er dir eine Person schenkt, die dir hilft, die dir vielleicht in dein Problem, die dich in dein Problem beraten kann. Ihr habt, nehme ich an, einen Jugendleiter. In dieser Gemeinde gibt es Diakone, gibt auch einen Pastor. Leute, die sich auskennen. Leute, die das Beste auch für euch wollen. Leute, die euch beraten können. Und manchmal, das habe ich auch erlebt, sind das gar nicht unbedingt Leute, die irgendeinen theologischen Titel haben, sondern das sind, ich sage mal, ganz normale, also normal jetzt in Anführungsstrichen, ganz normale Leute, aber Menschen mit ganz viel Lebenserfahrung. Menschen, die so richtig im Leben stehen. Und dann gibt es natürlich auch Fachleute. Es gibt Therapeuten und was weiß ich, Berater. Leute, die uns helfen können. Leute, die uns helfen können. Und ich habe immer wieder erlebt, Gott spricht durch diese Menschen. Und ich sage euch das von ganzem Herzen, das kann unwahrscheinlich befreiend sein. Das kostet natürlich Überwindung, dass ich mein Herz öffne und sage, so geht mir es wirklich. Niemand weiß das, aber eigentlich geht mir es so. Und ich bin eigentlich am Ende. Und eigentlich weiß ich nicht, wie ich die nächste Woche überstehen soll. Und da, wo ich den Mut habe, mich zu öffnen und das jemandem zu sagen, das kann so befreiend sein. Und später denkt man, weshalb habe ich das nicht viel früher gemacht? Mir geht es ja viel besser jetzt. Warum habe ich damit so lange gewartet? Also, das ist die dritte Signaltafel, den Rat erfahrener Menschen suchen. Gott spricht durch diese Menschen. Und die vierte Signaltafel, über die ich sprechen will, wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Lass dich nicht von finanziellen Interessen leiten. weiß, manchmal sind diese Interessen ganz harmlos. Ich denke an eine Oma, die fragte ihre Enkelin oder sagte ihrer Enkelin, weißt du was, bald ist Weihnachten und du darfst dir von mir ein Buch wünschen. Da sagte die Enkelin, oh, das ist toll, Oma, dann möchte ich dein Sparbuch. Also das ist harmlos, ne, sowas. Aber es kann auch in unserem Leben passieren, dass wir uns von finanziellen Dingen leiten lassen, also dass wir gucken, wo kann ich mehr Geld verdienen, ganz salopp gesagt, anstatt dass ich biblischen Prinzipien folge. Und wenn ich das tue, dann kann das verheerende Auswirkungen auf mein Leben haben. Ich möchte nochmal über diesen Schiffseigentümer sprechen aus Apostelgeschichte 27. Dieser Mann, der kann eigentlich ein Lied davon singen, weil Gewinn stand für den ganz oben auf der Liste. Das ist ja nicht ungewöhnlich für einen Geschäftsmann. Ist ja klar, dass ein Geschäftsmann gucken muss, wie man Geld verdienen kann. Aber in dem Fall hatte die Geldliebe dieses Mannes oder für diese Geldliebe musste einen hohen Preis bezahlen. Und auf unser Leben angewandt ist natürlich toll, Aussicht auf gute Gewinne, auf Wohlstand, auf Geld, einen guten Job, wo ich noch besser verdiene als jetzt, all das ist vielleicht Musik in meinen Ohren. Aber wenn diese Musik die Stimme des Heiligen Geistes übertönt, dann wird es gefährlich für mich. Ich wollte euch ganz kurz was von mir erzählen. Keine lange Story, nur ein kurzes Highlight. Manche wissen das auch von mir, andere nicht. Also ich habe mich in meiner Jugendzeit sehr für Chemie interessiert. Ich weiß, ist für manche absolut unvorstellbar, aber das war wirklich meine Leidenschaft. Und natürlich wollte ich dann Chemie studieren. Das war mein absoluter Traumberuf, Chemiker zu sein. Ich bin in der DDR groß geworden als Christ, war auch in einem Jugendkreis so wie ihr. Und das war dann in der Schule bekannt und dann bekam ich irgendwann die Mitteilung, ja, Reinhard Pilz, wenn du weiterhin diese Gemeinde gehst und dies und das alles nicht mitmachst, dann kannst du leider nicht studieren. Dann bleiben die Türen der Uni für dich leider verschlossen. Okay, ich habe das so akzeptiert und habe dann Schlosser gelernt, obwohl ich dazu nie Lust hatte, aber das war eben so. Und 2-3 Jahre später fiel dann die Berliner Mauer. Wiedervereinigung und ihr kennt die ganze Geschichte und ich dachte, jetzt habe ich vielleicht die Chance und ich schrieb einen Brief an die damalige, es nannte sich Übergangsregierung der DDR, schrieb ich einen ganz persönlichen Brief und erzählte denen, wie ich benachteiligt worden bin als Christ und dass ich mir wünsche oder dass ich darum bitte, studieren zu können. Und die Antwort kam wirklich fast postwendend ziemlich schnell und stand dann so zu lesen, ja, Herr Pilz, Reinhard Pilz, wir haben Ihren Fall geprüft und es ist wirklich wahr, Sie mussten in der Zeit der DDR Repressalien erleiden und Sie wurden benachteiligt. Aber, stand dann so zu lesen, ich gebe es euch jetzt mal mit meinen Worten weiter und wieder, ja, aber diese Zeit ist vorbei und Ihnen stehen jetzt alle Türen offen. Und dann schrieben die mir sogar, wo ich mein Abitur nachholen kann, weil das war damals auch nicht möglich für Christen. Und die nannten mir sogar eine Universität, wo ich mich einschreiben konnte. Als ich das las, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Halleluja! Der Weg steht offen. Und ich wusste, als zukünftigen Chemie-Diplom-Ingenieur kann ich meinen Traumberuf ausüben, werde eine gesicherte Position in irgendeinem Unternehmen irgendwann haben und ein abgesichertes Leben führen können. Eigentlich alles okay. Aber wisst ihr, in dem Moment, als ich diesen Brief las und als ich mich so freute über diese neue Möglichkeit, hörte ich, wie Gott zu mir sprach. Also nicht so, ich habe keine Stimme gehört, aber ich spürte, wie Gott zu meinem Herzen sprach und sagte, das ist dein Plan, aber ich habe einen anderen Plan. Meine Gedanken mit deinem Leben sind ganz anders als die Gedanken, die du dir machst. Und ich will nicht, dass du studierst, sondern ich möchte, dass du was anderes machst. Okay, das ist eine längere Geschichte, ich erzähle das nicht alles. Jedenfalls war das ziemlich schwer für mich, aber ich habe genau gemerkt, Gott ruft mich in eine ganz andere Richtung. Und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das so akzeptieren konnte. Ich habe dann Ja gesagt und habe mich später dann bei einer Bibelschule angemeldet und ja, Das ist die Erdanziehungskraft. Habe mich dann bei einer Bibelschule angemeldet und mein Weg ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Und ich kann euch aber sagen, ich habe das nie bereut. Ich habe das nie bereut, dass ich nicht so leicht, aber nach vielen inneren Kämpfen und manchen Zweifeln dann diese Entscheidung getroffen habe. Gott spricht zu uns. Und das möchte ich dir weitergeben und das möchte ich dir mitgeben. Es ist natürlich eine tolle Sache, wenn sich uns gute Möglichkeiten bieten, vielleicht uns finanziell zu verbessern oder irgendwas zu machen, irgendwas zu lernen, irgendwo zu arbeiten, wo wir vielleicht noch mehr Geld verdienen können. Das ist schön, aber gleichzeitig sollten wir hellwach sein, denn nicht immer bringen uns diese Entscheidungen wirklich voran. Ich glaube, das Wertvollste, was wir haben, ist ein gutes Gewissen, ist ein heiliges Leben, ist unsere Beziehung zu Gott. Und wenn ich diese Dinge aufs Spiel setze, vielleicht um irgendwelche materiellen Vorteile zu haben, und wenn ich meine Überzeugungen verrate, dann verliere ich am Ende und gewinne am Ende gar nichts, sondern verliere. Und ich möchte euch jetzt noch zum Schluss was zu der fünften Signaltafel sagen, die heißt nämlich Geduld trainieren oder mit anderen Worten, sei geduldig. Wie kann ich gute Entscheidungen treffen, indem ich geduldig bin? Hört sich jetzt vielleicht wenig reißerisch und wenig spektakulär an. Ich las eine Geschichte von einem Deutschen und einem Amerikaner, die bauten ein Haus und wetteten, wer zuerst fertig ist. Nach 4 Wochen jubelte der Amerikaner, nur noch 14 Tage, dann ist Richtfest. Der Deutsche sagte, nur noch 14 Formulare ausfüllen, dann kann ich beginnen. Also, was ich damit sagen will, wir Deutschen sind wahrscheinlich nicht so bekannt als die Leute, die sehr gerne warten. Also, ich habe ja fast 20 Jahre in Südamerika gelebt und wenn man dann so zurückkommt nach Deutschland, ist schon erstmal eine kalte Dusche. Irgendwie geht alles hier total schnell. Auf der Autobahn, niemand hat Zeit, alles muss schnell abgewickelt werden, keine Zeit verlieren. Und die Latinos, die sind da ganz anders. Alles ganz ruhig, tranquilo. Ne? Das heißt erstmal zur Ruhe kommen, gut überlegen. Morgen können wir ja auch noch was machen, alles das, was heute nicht wird. Warten ist schwierig für uns, warten scheint unmodern zu sein, aber warten ist biblisch. Warten ist biblisch. Man kann das so, wenn man die Bibel liest, beobachten, durch die gesamte Heilige Schrift hindurch ermutigt uns Gott zu warten. Ermutigt uns Gott zu warten auf seine Zeit. Ermutigt uns Gott zu warten, bis seine Zeit für unser Leben gekommen ist. Und es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo Leute nicht bereit waren zu warten, wo sie dachten, ich kann doch eine Abkürzung nehmen und wo sie für diese falschen Entscheidungen einen hohen Preis bezahlen mussten. Abraham ist nur ein Beispiel davon, der einfach nicht so lange warten wollte, bis Gott ihm den verheißenen Sohn dann wirklich schenkte und der da so einen Plan B dann in Angriff nahm mit seiner Magd und ihr kennt die Geschichte und hatte große Probleme dann mit dieser Magd und mit dem Sohn, der aus dieser Beziehung dann entstanden ist, mit Ismael. Ein anderes Beispiel ist Saul, der nicht warten wollte, bis Samuel kam, so wie das abgemacht war und er sagte, was soll's, das ist doch, ich verliere hier nur Zeit für nichts und verlor noch viel mehr, verlor nicht nur seine Berufung, sondern verlor später sein Königreich. Und ich möchte euch das heute Abend so weitergeben. Es lohnt sich zu warten. Der Kapitän, mit dem Paulus hier unterwegs war, der wollte ebenfalls keine Zeit verlieren, aber der verlor am Ende noch viel mehr. Der verlor am Ende das Schiff. Und man könnte das so sagen, hätte er gewartet, dann hätte er zwar Zeit verloren, aber eigentlich wäre das gar keine verlorene Zeit gewesen, weil er hätte sein Schiff gerettet und die Leute wären niemals in Gefahr gekommen. Und ich will das einfach nur nochmal so sagen, wir leben in einem Land, wo Warten eigentlich uncool ist. Niemand will warten. Und überall kriegst du die Botschaft, ja, wenn du es willst, dann nimmst dir jetzt, für was warten. Alles geht schnell. Aber Gottes Uhren ticken anders. Und Gott macht uns Mut, geduldig zu sein. Gott macht uns Mut, zu warten, bis er handelt in unserem Leben. Was heißt das für mich ganz konkret? Das heißt, dass ich warte. Vielleicht bittest du Gott um irgendwas Bestimmtes, dass er irgendwas tut in deinem Leben, aber bisher ist davon nichts zu sehen. Und du fragst dich, hat es Sinn? Vielleicht muss ich selber einfach die Initiative ergreifen. Ich möchte dir sagen, warte. Gott kommt immer zur richtigen Zeit und Gott tut immer das Richtige zur richtigen Zeit. Vielleicht fragst du dich, ja, wer könnte der passende Partner oder die Partnerin für mich sein? Wer weiß, wie lange ich noch warten muss? Warte, Gott hat es im Blick und Gott wird dir zur richtigen Zeit die für dich passende Person über den Weg schicken. Gott verschläft die Zeit nicht. Gott ist da. Und vielleicht gibt es irgendeine Angelegenheit in deinem Leben, für die du schon lange betest, vielleicht irgendeine Sache in deiner Familie, mit deiner privaten Situation, wo du Gott wirklich in den Ohren liegst, aber du merkst nicht, dass sich irgendwas ändert. Und ich möchte dich ermutigen, sei geduldig, warte, Gott wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Wir wollen jetzt ein Lied noch gemeinsam singen und danach möchte ich zum Abschluss noch, ja, möchte ich noch was sagen. Tja, wir sind schon fast am Ende angelangt. Ich weiß nicht, was du so gedacht hast bei dem, was ich gesagt habe. Ich weiß es nicht, ich kenne dich nicht, aber vielleicht denkst du ja, schade, dass ich das nicht vorher gewusst habe. Vor 3 Jahren oder vor einem Monat. Es tut mir leid, aber ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die ich eigentlich nicht wieder rückgängig machen kann und eine Entscheidung, an deren Folgen ich leide. Also ihr denkt jetzt vielleicht, ich bin hier so der Held, der hier die Bibel auslegt und interessante Sachen erzählt. Mit 15 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Und danach habe ich, also das war die beste Entscheidung meines Lebens, das weiß ich bis heute. Aber nicht alle Entscheidungen, die ich danach getroffen habe, waren gut. Und ich möchte euch das nur so weitergeben, dass ich an manchen Fehlern, die ich gemacht habe und an einigen falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe, sehr gelitten habe. Und ich habe so oft gedacht, wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte. Ich habe genau gewusst, was Gott von mir wollte. Ich stand an so einer Weggabelung und wusste genau, ich muss in diese Richtung gehen. Das will Gott, das war mir klar. Ich hatte, manche sagen, ja, ich würde gerne Gottes Willen erkennen. Ich hatte selten Probleme, Gottes Willen zu erkennen. Ich hatte oft Probleme, Gottes Willen zu tun. Und er hat es später dann bereut. Aber ich stehe hier, weil mir Jesus vergeben hat. Und ich stehe hier, weil Jesus gesagt hat, weißt du was? Das, was du falsch gemacht hast, ist wirklich traurig und du musst die Konsequenzen dafür tragen. Und du wirst leiden, das Leid kann ich dir nicht abnehmen. Aber ich will trotzdem mit dir weiter unterwegs sein. Und ich habe gute Gedanken mit dir. Und ich habe einen Plan, für den es sich zu leben lohnt. Diese Seeleute in dieser Geschichte, die warteten nicht, die setzten ihre Reise fort, segelten direkt hinein in die Katastrophe. Und ich glaube das nicht nur, sondern ich weiß das, dass es uns mitunter so in unserem Leben geht. Wir spüren genau, du weißt genau, dass Gott dich ermutigt zu warten und Geduld zu üben. Aber das Problem ist, wir wollen nicht warten. Wir wollen nicht warten, es fällt uns zu schwer. Wir wollen keine Zeit verlieren. Und letztlich verlieren wir viel mehr. Diese Schiffsleute, die riefen hier aus in dem Vers 22, das Schiff ist verloren. Das Schiff ist verloren und das konnte denen niemand wiederbringen. Das war wirklich verloren. Aber Schiff verloren bedeutete nicht alles verloren. Und deshalb, auch wenn du eine falsche Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, gibt es Hoffnung und gibt es eine Zukunft für dich. Und ich möchte noch zwei Verse mehr vorlesen aus diesem Text, wie die Geschichte weiterging. Paulus sagte: Lass den Mut nicht sinken. Alle werden am Leben bleiben, nur das Schiff geht verloren. In der vergangenen Nacht erschien mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sagte zu mir: Hab keine Angst, Paulus. Du musst vor den Kaiser treten, und auch alle anderen, die mit dir auf dem Schiff sind, wird Gott deinetwegen retten. Also seid mutig, Männer. Ich vertraue Gott, dass alles so kommen wird, wie er mir zugesagt hat. Und wenn du zu den Leuten gehörst, die vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen haben, dann möchte ich dir sagen, oder dann sage ich dir im Namen von Jesus Christus: Fürchte dich nicht. Jesus hat dich nicht aufgegeben. Jesus will weiterhin mit dir unterwegs sein. Jesus will dir helfen, mit den Konsequenzen deiner falschen Entscheidung zu leben. Und da, wo du Jesus das übergibst, auch die Folgen deiner falschen Entscheidung, alles das, was daraus entstanden ist, dann kann Jesus sogar aus deinem Scheitern und aus deinen Fehlern was Gutes, was Positives wachsen lassen. Wenn du mich fragst, wie soll denn das passieren? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es möglich ist. Und deshalb möchte ich dir dazu Mut machen. Und wenn du jetzt fragst, was kann ich tun? Drei ganz kurze Dinge. Wenn du zu diesen Leuten gehörst, dann bitte das oder dann tue das, was am nächsten liegt. Bitte Jesus Christus um Vergebung dafür. Sag ihm, dass es dir leid tut, dass du dich so entschieden hast. Und bitte ihn um Vergebung. Zweitens, rechne fest damit, dass Jesus wirklich vergibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Jesus treu und gerecht, dass er uns reinigt von unserer Ungerechtigkeit, steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist ein Versprechen. Rechne fest damit, dass Jesus dir wirklich vergibt, dass diese Sache vorbei ist, erledigt ist. Drittens, sei bereit, die vielleicht auch schmerzhaften Konsequenzen deiner falschen Entscheidung zu tragen und manchmal auch zu ertragen. Das gehört dazu. Das ist, wie gesagt, das tut manchmal weh, aber das hilft uns zu lernen. Das hilft uns, auch andere besser zu verstehen, die vielleicht Ähnliches erleben. Und viertens und das Letzte, rechne fest damit, Jesus vergibt, Jesus heilt Wunden, Jesus hilft uns, neu anzufangen. Jesus hilft uns, wieder Mut am Leben zu finden. Jesus hilft uns, neue Hoffnung zu entwickeln, wieder nach vorn zu schauen, mit Zuversicht. Und ich weiß, Jesus wird dir einen Weg zeigen, den du gehen kannst. Ich möchte jetzt noch mit euch beten. Jesus Christus, das Leben ist so schön, das Leben ist so bunt. So viele Möglichkeiten stehen uns offen, so viele Türen, durch die wir gehen können. Das ist einfach genial, Herr, und es ist so schön zu leben. Und doch weißt du auch, wie schwer es oft ist, das Richtige zu tun, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Du weißt, Herr Jesus, wie schwer es oft ist, deine Stimme zu hören inmitten der vielen anderen Stimmen, die an unser Ohr kommen. Und Herr Jesus, du weißt auch, wie schwer es manchmal ist, deinen Willen zu tun, wo die anderen Wege doch viel bequemer, viel einfacher, viel attraktiver erscheinen. Ich danke dir, Herr, denn du hast großes Interesse an uns, dass wir gute Entscheidungen treffen, dass wir keine Entscheidungen treffen, an denen wir später leiden, die wir später bereuen, die uns und anderen Menschen das Leben schwer machen, sondern du willst, dass wir Gesegnete sind, du willst, dass wir deine Botschafter sind und du willst, Herr, dass wir wirklich so durchs Leben gehen, dass wir uns freuen können an dem, was du uns schenkst. Und ich bitte dich jetzt für jeden von uns, Herr, mach uns immer wieder sensibel für deine Stimme, für die Impulse, die du durch deinen Heiligen Geist in unser Leben sendest. Da, wo wir verwirrt sind, wo wir durcheinander sind, Herr, zeige uns ganz klar, was du von uns möchtest und gib uns dann auch die Kraft, genau das zu tun, Herr, was du uns gezeigt hast. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Ich danke dir auch, Herr, dass du unsere Schuld vergibst. Wir sind nicht hier, weil wir so perfekt sind und so tolle Leute sind, sondern wir sind hier, weil du uns vergeben hast, weil du uns gerufen hast als Leute, die viele Fehler haben, viele Defizite und die trotzdem an dich glauben, Herr. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir für jeden von uns und ich danke dir, dass du jedem von uns segnen willst. Amen.